Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes lesen aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 25. Und da lesen wir die 3 Verse 17 bis 19. 5. Mose 25, ab Vers 17. Da heißt es: Gedenke dessen, was Amalek dir getan hat auf dem Wege, als ihr aus Ägypten zogest, wie er dir auf dem Wege begegnet und deinen Nachtrab schlug, alle Schwachen hinter dir her, als du matt und müde warst, und er fürchtete Gott nicht. Und wenn Jehova dein Gott dir Ruhe geschafft hat von allen deinen Feinden ringsum, in dem Lande, welches Jehova dein Gott dir als Erbteil gibt, es zu besitzen, so soll es geschehen, dass du das Gedächtnis Amaleks unter dem Himmel austilgest. Vergiss es nicht. Soweit Gottes Wort. Es ist erstaunlich für uns in der Zeit der Gnade, wie wir doch aus dem Alten Testament die großen Belehrungen über Wandel und Verhalten des Gläubigen unserer Tage empfangen. Unmittelbar stand nach den harten 40 Jahren Israel vor dem Antritt in das gewaltige Erbteil einzugehen. Gedenke dessen, was Amalek dir getan hat auf dem Wege. Das ist Gottes Rede, bevor sie eintreten in das verheißene Land. Bevor Israel in Kanaan einzieht, gibt ihnen Gott ein Gedächtnis. Es ist ein Gedächtnis zukünftiger Tage. Dieses Gedächtnis oder das Gedenken sieht einen Tod vor. Es ist der Tod Amaleks. Das hatte Gott also bestimmt. Wer war Amalek? Amalek war der Enkel Esaus. Wir lesen das in 1. Mose 36, 11. Er war kein Kleiner, sondern ein Fürst, 5 Verse weiter. Isaak weissagte in der Gegenwart Esaus von 1. Mose 27, Vers 39, welche Weissagung sich genauso an Amalek erfüllte. Wo es heißt, siehe, fern von der Fettigkeit der Erde wird dein Wohnsitz sein und ohne den Tau des Himmels von oben her. Ganz früh schon waren die Amalekiter ein kriegerisches Beduinenvolk. Ein kampflüsternes Nomadenvolk. Im Bereich der Wüste war ihre Heimat als Versteck. Die Wüste Zin. Sie liegt westlich Edom. Das Wort Edom ist sowohl der Name als auch das Land Esaus. Einmal heißt es in 4. Mose 14, 25, dass die Amalekiter in der Niederung wohnen. Und dann wieder finden wir sie wohnhaft in Gebirgen. 4. Mose 14, 45 oder Richter 12, 15. Die waren überall und nirgends. Als ein solches Beduinenvolk kannten sie den Wechsel örtlicher Einflüsse. Darum sehen wir auf der Landkarte, egal welches Zeitalter wir vor uns haben, kein Land Amalek verzeichnet. Das gibt's in allen Landkarten der vergangenen Jahrtausende nicht. Beständig waren sie mit Israel im Streit. Sie hinderten das Volk Israel, in die Verheißung Kanaans einzuziehen. Und als sie dann darin wohnten, da war Krieg mit ihnen immerzu. Schon ganz früh, in 2. Mose 17, 8, stritt Amalek in einem Riesenaufgebot von Menschen und Waffen wieder Israel. Es kam zu der großen und gewaltigen Schlacht, die besonders im Worte Gottes verzeichnet ist. Es kam zum großen Kampf, wo Josua unten in der Niederung kämpfte. Ein Bild von Jesus, der im Fleisch als Sohn Gottes hier war in der Niederung, in unserer Niedrigkeit. Und Mose, oben auf dem Hügel gegenüber, im Gebet war mit Aaron und Hur. Und da gab Gott Weisung. Bei dieser Geschichte gab Gott hinterher eine Weisung. Dies in ein Buch zu schreiben, sagt Gott. Zum Gedächtnis. Und da heißt es, Gott will Amalek gänzlich ausrotten. 2. Mose 17, Vers 14. Gott will Amalek gänzlich ausrotten. Das hat nichts mit Segen zu tun, sondern mit einem Fernsein von der Fettigkeit der Erde und dem Tau des Himmels. Keine Segnung irdisch, und keine himmlische Segnung ist über Amalek ausgesprochen. Viel später dann bekam der König Saul den Auftrag, Amalek zu schlagen und alles zu verbannen. 1. Samuel 15, Vers 2 bis 3. Diese Order führte Saul nicht nach Gottes Weisung und Befehl aus, wodurch die Amalekiter dem König Saul zum Verhängnis wurden, obgleich Saul die Amalekiter völlig geschlagen hatte. So wich das Königtum von Saul, Vers 23, weil er Agag, den König der Amalekiter und das Vieh am Leben gelassen hatte, obgleich er alles verbannen sollte. Ist es angesichts der Erkenntnis über Amalek verwunderlich, wenn wir nach dem Tode Sauls das königliche Diadem und die goldene Armspange des Königs, 2. Samuel 1, 10, in der Hand dessen finden, der zwei Verse vorher sagt, ich bin ein Amalekiter. Gedenke dessen, sagt Gott im Textwort noch einmal, was Amalek dir getan hat auf dem Wege. Amalek ist das Bild des alten Menschen in uns, wie es für Israel der innere Feind war. Amalek war immer innen. Die überfielen die anderen Länder, schlugen etliche tot und beraubten sie, und davon lebten sie, zogen sich gleich wieder in die heißen Wüsteneien Zins zurück. Ich weiß nicht, ob das im Politikum Schule gemacht hat. Ich weiß es nicht. Hingegen die Philister, die äußeren Feinde, waren, die Israel von außen angriffen. Wie einstmals Israel unterwegs war in die Verheißung des Landes Kanaan, welches Gott ihnen zugeschworen hatte, so sind auch wir in der Verheißung oder in die Verheißung zur Herrlichkeit des Himmels unterwegs. Unterwegs, worüber Gottes Wort uns eindeutig Schrift hinterlassen hat. Der innere Feind Amalek bei Israel ist der alte Mensch in bösen Gedanken bei uns. Israel wurde auf dem Wege angegriffen, als sie aus Ägypten zogen. Und wir werden vom Feind angegriffen, mehr oder weniger, sobald wir durch eine Bekehrung die Wüste dieser Welt verlassen haben. Der Weg aus der Wüste und durch die Wüste kann oft eine harte Sache sein. Die einen kommen noch relativ gut hindurch und die anderen bleiben wie auf der Strecke. Die vielen Hindernisse dieses Weges wirken ermattend auf den Pilger, damals wie heute. Israel ermattete oft im Fleische, und wir werden in Hebräer 12, Vers 3 ermahnt, nicht in unseren Seelen zu ermatten, des Geistesdienstes wegen. Römer 8, Vers 3 bis 4. Bei Israel äußerte sich die Fleischesermattung durch Murren und Aufruhr gegen Mose und Gott. Und bei vielen Erretteten heute finden wir in der Ermattung der Seele Lassheit, Gleichgültigkeit, Trägheit, Lauheit gegenüber geistlichen Dingen. Der Anlass zur Sünde bei Israel war Durst und Hunger in der Wüste. Der Anlass zur Sünde heute ist Mangel der Aufnahme des Lebensbrotes und des Lebenswassers des Wortes Gottes in der Wüste dieser Welt. Obgleich der Umstände wegen, der Verheißungsweg meist hart war und die Israeliten nur beschwerlich in der sengenden Hitze vorankamen, blieben Kranke, Alte, Erschöpfte immer weiter zurück. Über diesen Nachtrab jener Zurückgebliebenen fiel Amalek her und brachte sie alle um. Was sie hatten, raubten sie. Davon lebten die Amalekiter. Zwischen der Heeresmacht Israels und dem Nachtrab lagen zuweilen viele Kilometer. Amalek tötete alles, was zurückblieb. Darum war die Verbindung zu der Hütte des Stifts, dem Heiligtum Israels, so sehr wichtig. Wer diese Verbindung zum Heiligtum verlor, bewegte sich in sehr großer Gefahr. Allein schon Amaleks wegen. Es müssen sich dabei furchtbare Dinge abgespielt haben, sonst hätte Gott das Gedächtnis Amaleks nicht immer wieder neu erwähnt. Es heißt, wie er dir, Israel, auf dem Wege entgegentrat. Das Wie redet hier seine besondere Sprache von Gemeinheit und Brutalität der Amalekiter. In Vers 18 des Textes lesen wir von den Schwachen. Da heißt es, als sie matt und müde waren, da schlug Amalek zu. Erbarmungslos, und dann heißt es wörtlich, ohne Gott zu fürchten. Obwohl jene nichts getan haben, verrichteten sie ihr böses Handwerk. Hier erkennen wir allgemein gesehen, dass Gottesfurcht den Menschen Grenzen der Bosheit setzt. Auch ersehen wir, wie diese Sünden durch das Gedächtnis, wie diese Sünden von Gott durch Gericht heimgesucht wurden. Dem Gedächtnis Amaleks sollte nach Weisung des Herrn, denn das Gedächtnis Amaleks sollte nach Weisung des Herrn ausgerottet werden. Die Begebenheiten hier in dem Alten Testament waren ja die Schattenbilder hin zu unseren heutigen Tagen. Danach zeigt uns die Schrift neutestamentlich folgende Belehrung, die wir in Hebräer 4, Vers 1 finden, wo es heißt, und die betrifft uns, und sie ist messerscharf: Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da eine Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, hinterlassen ist, jemand von euch scheine, zurückgeblieben zu sein. Das ist's. Wenn wir heute in der Zeit der Gnade die Gläubigen durch diese Welt in dem Mangel geistlicher Güter sehen, liegen die Umstände beeinflussend in dem Umfeld. Aber der Herr hat uns durch seinen Geist und durch sein Wort eine solch große Ausrüstung gegeben, dass wir durch Glaubensüberwindung letztlich in der Abhängigkeit zu ihm, zum Heiligtum, in jeder Sache Sieg haben dürfen. Die Kinder Gottes stehen in Verantwortung und sie stehen des Weiteren in Entscheidung, sich für oder gegen die Wege des Herrn zu stellen. Sobald wir den Herrn lieb haben, um uns aus allem für ihn zu entscheiden, gehen wir auf dem wüsten Weg, den Weg unseres Herrn. Ich bin überzeugt, dass in dem Leben eines Kindes Gottes, wo alles klar geht und wo keine Hindernisse sind, nichts stimmt. Denn der Wüstenweg ist der Weg unseres Herrn. Aber sein Weg ist Siegesweg. Der Kreuzesweg mit dem Herrn Jesus ist nicht immer leicht, wie auch der Weg unseres Herrn Jesus hier auf dieser Erde bis zum Hügel Golgatha ein schwerer Gang war. Aber wie unser Herr im Willen Gottes wandelte, so ist auch unser Gang auf seinem Wege im Willen des himmlischen Vaters. Gott, der Allmächtige, er wird darin verherrlicht. Und wir sind die Gesegneten, hier schon, aber erst recht in der Ewigkeit, wenn wir bei ihm sind und er gekommen ist, um uns abzuholen. Sobald wir aber mit geteiltem Herzen Christus nachfolgen, gilt unsere Liebe dem Herrn Jesus und der vergänglichen Welt. Dann ist es nur die Frage von Zeit, wann die andere Seite, Amalek, auf unserem Herzensthron sitzt. Diese Gotteskinder erkennen wir in der vorigen Aufzählung von Lauheit und Gleichgültigkeit gegenüber göttlichen Dingen, wodurch Ermattung der Seelen solches auftritt. Die Liebe zur Welt ist keine Ausrüste unserer Wüstenreise. In der Wüste brauchen wir andere Dinge, die uns in dieser heißen Gegend erhalten. Und dann fehlt ihnen die Freude und dann fehlt ihnen die Kraft zum Lesen des Wortes. Der Mangel an geistlicher Speise lässt sie krank, matt, erschöpft und müde werden. So bleiben Gläubige zurück. Der Amalekiter als alter Mensch streitet in unseren Gliedern. Der Kampf wird hart. Die Zweifel am Siegesleben vermehren sich. Wir sind Nachtrab. Der geistliche Abstand zu anderen Gotteskindern wird so immer größer. Die innere Verbindung zum Heiligtum ist dann kaum wahrnehmbar. Was aber den Wandel betrifft, so fallen viele Errettete, wie es hier im Text auch heißt, erschlagen zu Boden. Der alte Mensch mit seinen guten Verbindungen zum Satan ist ihnen zum Fallstrick geworden. Wie einstmals Saul dem Agag. Ja, der alte Mensch, er tritt uns auf unserem eigenen Glaubenswege entgegen. Er ist ein Verbündeter und kein Geringer des Seelenfeindes. Wir wissen nicht, wie viele Israeliten durch Amalek getötet wurden. Es sind sehr, sehr viele gewesen. Der Feind erschlug ihren Nachtrab unter der Führung des großen Mose. Dem Herrn Jesus ist von Gott her eine weit, weit größere Menschenmenge anvertraut worden als Mose. Aber der Herr Jesus konnte bekennen, wie es in Johannes 18, Vers 9 geschrieben steht, von denen, die du mir gegeben hast, ist keiner verloren. Tja, dann kommen Fragen, nicht wahr? Ja, Bruder Bergmann, der Judas. Das war doch ein Jünger. Natürlich war es ein Jünger. Aber wir müssen in Gottes Wort zu Hause sein, um die Dinge zu erkennen. Beachten wir, dass der Herr Jesus vor jener Entscheidung, ein Ja zu finden für den Judas, eine ganze Nacht oben auf dem Berg im harten Gebetskampf war. So schildert uns die Bibel. Er wurde ihm hinzugegeben, nicht im Jahr der Übereinstimmung, die ihm, dem Herrn Jesus, gegeben waren, als Kinder des Lichts, sondern er wurde ihm gegeben als Verräter für seinen Tod. Es musste so sein. Und der Herr sagt, nach der Auferstehung musste nicht der Christus dies alles leiden. Ja, er musste es, sonst wären wir nicht errettet worden. Aber er war nicht sein, sonst wäre er bei ihm geblieben. Wir lesen das auch im Johannesbrief. Sie waren nicht von uns. Würden sie von uns gewesen sein, so wären sie bei uns geblieben. Hier entscheidet sich Leben und Tod. Echtheit und Unechtheit. Welch eine Aussage, ich wiederhole es noch einmal. Von denen, sagt der Herr Jesus, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Und wir sagen, welch eine Aussage unseres Herrn zu seinem Gott und Vater. Bis heute kann ich nicht verstehen, wie Errettete an den Worten des Gottessohnes zweifeln. Ich kann es nicht fassen. Ist mir etwas zu hoch. Und nicht nur wenig. Oder gar seine Worte ins Gegenteil kehren, wie wir es oft hören. Wie froh aber macht es unsere Herzen, dass unser Herr nicht eines, wie viel das ist, nicht eines, das könnt ihr euch zu Hause auf der Küchenwaage auswiegen, der seinen verliert, nicht eines. Auch dann nicht, wenn Menschen sagen, dann kommt der Mensch, der Amalek kommt dann und sagt, nur, aber da steht nichts von in der Bibel, das ist ein anderes Evangelium, nur wenn sie selbst vom Herrn weggehen wollen. Nur wenn sie selbst die Wiedergeburt bei Gott wieder abliefern. Nicht? Wir sehen, wie albern solches Gerede ist. Lob und Dank ist die Bibel Gottes Wort und nicht das schriftwidrige Geschwätz, auch von Gläubigen. Nun zum Vers 19 des Textes, wo von der Ruhe und dem Eingang in das Erbteil geredet wird. Israels Verheißung war Kanaan. Sobald sie dort zur Ruhe gelangt waren, sollten sie das Gedächtnis Amaleks unter dem Himmel austilgen. So, jetzt sind sie über den Jordan und sind nun im verheißenen Land. Und jetzt erfüllt sich nun weisungsgemäß das Wort des Herrn. Den Auftrag hierzu erhielt, wie wir schon hörten, eingangs der erste König Israels, Saul. Der Sohn Kis, ein Benjaminiter. Aber der Mann des eigenen Willens war ungehorsam gegen Gott und verbannte Amalek nicht gänzlich. Damit blieb die Ausrottung Amaleks offen, wegen Nichtbefolgung der Weisung Gottes. Die Verheißung der Gemeinde ist im Himmel, nicht in Kanaan. Sobald wir in Christo bei der Bekehrung zur Ruhe gekommen sind oder gelangt sind, soll das Gedächtnis Amaleks, das ist der alte Mensch, ausgetilgt werden. Ich mag mich noch erinnern, wie ein lieber Bruder von Übersee vor etwa 6,5 Jahren von sich gab, Kinder Gottes hätten keinen alten Menschen mehr. Naja, es ist nicht die erste Albernheit in der Gemeinde Jesu. Und auch nicht die letzte Eselei. Und dann wird als Beweis eine Bibelstelle angeführt. Die Bibelstelle ist Epheser 4, Vers 22. Da heißt, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt, Vergangenheit. Stimmt also, bitte, hier steht. So arbeitet der Satan. Weil man die erste Hälfte des Satzes weglässt. Aber dort drin steht, wo es hinterhört. Das war derselbe Vorgang oder der gleiche Vorgang wie bei unserem Herrn. Der hat gesagt, er will den Tempel abbrechen. also muss er tot gemacht werden. Auch wenn er nach 3 Tagen einen neuen gebaut hat, der Tempel darf nicht abgebrochen werden. Da heißt es in Epheser 4, 22, was aber unseren alten Wandel anbelangt, haben wir den alten Menschen ausgezogen. Das ist wieder was anderes. Als die Frage, ein Kind Gottes hätte keinen alten Menschen mehr. Nun, das Gedächtnis Amaleks soll ausgerottet werden und den Auftrag dafür hat der Herr Jesus in seiner Hand. Und weil der Herr in allem gehorsam war, empfangen wir bei der ersten Auferstehung einen neuen Leib, der ohne alten Menschen bestehen wird. Freuen wir uns schon darauf. Sobald wir in des Himmels Herrlichkeit eingegangen sind, hat Gott uns Ruhe verschafft. Hier in unserem Text heißt es, von allen unseren Feinden ringsum. Und dann wird auch selbst das Gedächtnis Amaleks, das ist des alten Menschen, im Himmel ewiglich ausgetilgt sein. Und dann fügt Gott, es ist wie eine verborgene Warnung, seinen Worten noch etwas hinzu, einen Nachsatz hinzu. Vergiss es nicht! Das sagt Gott zu uns vergesslichen Menschen. Wie das ausgehen mag, die Geschichte Israels hat es uns gelehrt. Die Geschichte der Gemeinde belehrt es uns neu. Vergiss es nicht, damit erfüllt wird, was im Prediger 9, Vers 5 gesagt ist, wo es heißt, sie haben keinen Lohn mehr, denn ihr Gedächtnis ist vergessen. Möchten auch wir nicht vergessen, dass auch wir 2 Naturen in uns haben, die alte und die neue Schöpfung. Welcher wir dienen, liegt allein in unserer Hand. Jetzt kommt, vergiss es nicht. Ich sag's nochmal, vergiss es nicht! Sagt der Herr in seinem Wort, hier zu Israel und heute zu uns. Amen.